Es ist 7. erster Samstag im Monat. Zeit für den Hackerfunk.
Yolo di Yoli, Yolo di Juli, Yolo di Lala, Tralala, Tatu Ron Ron, Bala Bala, Mama Lama, Bamalu, Twiddle di, ja ja, Ring Deng Du, Du Wa Di 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 Dan Di Di Du, Schalalali.
Ja, lass gut sein, Polo. Auf anderen Radiosendern tönt es so, auf Lora, da tönt es heute so.
Was ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung!
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadenstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren, unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell, die Antivirusprogramme. Schon dabei.
Acht schon.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
So, jetzt sind wir da. Guten Abend miteinander. Wie gesagt, das ist der Hackerfunk. Ausgabe Nummer 22. Ja, haben ihn erkannt, Herr Polo Hofer. Er würde, glaube ich, gescheiter einfach singen anstatt jodeln. Ja, nun. So, wir haben heute das Thema Microblogging. Da kommen wir gerade dazu. Jetzt muss ich mal schauen. Bei mir im Studio, den kennt ihr auch, ist der X-Taran. Er war schon mal da bei der Sendung über Benutzerschnittstellen. Axel, sag mal etwas.
Hallo, Axel hier.
Oh, du bist genau am letzten Mikrofon. Kannst du noch mal ein bisschen schwätzen?
Noch was?
Ja, du bist Gast 2.
Weiß ich nicht.
Das rote Mikrofon. Ja, naja, egal. Hauptsache, man hört dich. Wunderbar. Schön, dass du kommen konntest. Ist ja noch ein bisschen in der Schwebe gewesen. Du hast am Mittwoch noch wie eine verbogene Tuba tönt. Und es kann sein, dass ab und zu glaub, noch ein bisschen hustet im Moment.
Ja, ich habe meine Drogen genommen. Ich hoffe, es geht.
Wunderbar. Okay, gut. Und sonst musst du einfach sagen, dann spielen wir Musik. Haben wir genug dabei. Es wird heute ein bisschen elektronischer als auch schon. Ja. So, gut. Zuerst mal haben wir eine Runde News, und zwar relativ viel. Es artet ein bisschen in einen Veranstaltungskalender aus. Nämlich finden diverse Sachen statt in nächster Zeit. Als erstes zu nennen wäre das Vintage Computer Festival Europe in München. Das findet statt vom 1. bis 3. Mai, also gerade ab Wochenende, schön lange Wochenende. Dort sieht man alte Computer, oder eigentlich vielmehr die Computer, die älter sind als alte Computer. Also so die richtig interessanten Sachen, Heimcomputer von anno dazumal, also C64 und Amiga, wobei das schon fast normal ist. Man wird auch teilweise Maschinen aus der DDR können anschauen, Robotron und Z13, Grosscomputer, PDPs und so weiter. Es wird Vorträge geben zu Technologie von anno dazumal und auch wie man sie heute zum Teil noch benutzen kann oder wie sie die heutige Technologie beeinflusst. Sehr interessant. Wir werden hoffentlich in der nächsten Sendung Hackerfunk noch ein bisschen mehr zu dem Thema hören, wenn der Raffzahn wieder da ist. Er war letztes Jahr im April schon da gewesen und hat, haben wir über alte Computer geschwätzt, über Vintage Computer. Ja, dann die nächste Veranstaltung drauf ist das Luke Camp. Dort ist es auch ein bisschen unklar gewesen, ob es im Allgäu kann stattfinden, weil es ist das Jahr zum 10. Mal schon. Und Luke Allgäu und Luke Augsburg haben ursprünglich die Veranstaltung ins Leben gerufen. Das ist ein, wie soll man das sagen, ein Hacker-Camp, Linux-lastig, wobei, also Linux und Open Source halt, wobei sind eigentlich die meisten Hacker-Camp, findet statt am Auffahrtswochenende vom 21. bis 24. Mai. Kann sich jetzt anmelden. Der Link dazu, wie auch zum Vintage Computer Festival, tue ich in die Show Notes auf www.hackerfunk.ch, sobald die Sendung online ist. Ihr kennt das. Dann weiter, das ist aber erst im Juli, findet vom Chaos Computer Club Zürich bald schon das traditionelle Cosin Chaos Singularity statt in Bremgarten. Das ist also mal nicht so weit weg. Eine kleine, aber sehr feine Veranstaltung. Auch dort wird es Vorträge geben und man kann gesellig zusammensitzen und schwätzen, sich austauschen, ein Bier trinken. Es hat eine Bar, es findet im QZEP in Bremgarten statt, im Kulturzentrum Bremgarten. Auch da Link auf der Webseite www.hackerfunk.ch. Jo, dann, das wäre eigentlich die Veranstaltung mal vorerst gewesen. Dann bin ich gebeten worden, eigentlich von der Konkurrenz. Also nicht Konkurrenz in dem Sinn, sondern halt Mitbewerber. Naja, es halt, in Winterthur gibt es ein neues Radio. Die haben seit heute, sind sie, glaube ich, auf Sendung. Gestern haben sie ihre riesige Party gefeiert. Sie haben das Radio Stadtfilter. Ist auch ein Unicom-Radio, wie das Radio LoRa. Ist, wenn ich das von der Webseite so entnehme, ähnlich aufgebaut, auch wie das Radio LoRa, halt im Raum Winterthur. Und ich bin da schon mal interviewt worden für die Lux im Oktober 2006 anlässlich im Testbetrieb. bin ich nicht so richtig bestimmt gewesen, egal. Und bin jetzt gebeten worden, dass mal die Leute vom Hackerfunk-Hörer und Hörerinnen darauf hinzuweisen, sie haben auch eine Sendung über IT, die heisst Digital. Kommt wöchentlich am Dienstag vom 7. bis am 8. Wird es auch als Podcast geben. Also hoffe ich zumindest, weil hey, kannst du nicht Radio machen und dann einfach Fire and Forget. Das muss doch irgendwie archiviert sein, damit man sie 10'000 Jahre noch anhören kann. Und wenn wir gerade dabei sind, bis andere Sendungen zu promoten, es gibt auch in-house bei LoRa noch eine zweite IT-Sendung, und zwar die Sendung IT at Jazz. Und die sendet jeweils am dritten Samstag, also zur gleichen Zeit wie der Hackerfunk eigentlich. Karamba, CD-Player. Ist aber auch eher so ein bisschen End-User-lastig. Im Hackerfunk ist es so eine Sache, ich weiß eigentlich selber noch nicht, wer wirklich mein Zielpublikum ist, aber danke, dass ihr trotzdem zulässt. Ja, es gibt relativ viele verschiedene Sendungen. Die Hackerfunk-Sendung 10 beleuchtet auch die deutschsprachigen Hacker-Radios. Ja, jeder Klon macht irgendwie fängt ein Radio. Nur die grössten haben wir auf dem Hackerfunk und wir haben die richtige Musik dazu. Da ist der Rain Overhand mit Steve Flip & Company. Welcome to Voice. Genau. Verdammt! Das ist doch nicht wahr, oder? Der scheiß CD-Player. Ich muss mal schauen, was mit dem Ding los ist. Hören wir nachher an. Axel, komm, wir fangen an mit dem eigentlichen Thema. Heute geht es ums Microblogging. Sag mal, du hast da was zusammengebastelt, dass wir die Microblogging-Einträge auch hören können. Mhm. Läuft das Ding schon?
Noch nicht, aber...
Noch nicht ganz, okay.
Also, ich habe es noch nicht gestartet.
Aha, okay. Warte mal. Kabel hast du angehängt, oder?
Ja, ist angehängt. Ah, okay, warte mal. Ich hoffe, auf dem Output kommt auch was.
Okay, keine Ahnung. Super. Panne-Show auf Radio LoRa. Herzlich willkommen.
So, dann... Loslegen?
Ja, noch schon lang. Verrat.
Schauen wir mal, ob was kommt. Du.
Frage noch kurz.
Wo ist das Liesling?
Sendung nehmen. Webuga. Hackerfunk beginnt in 5 Min. HTTP U1.
Kannst du das Ding ein lauter machen?
Nee, obwohl doch.
Klammerwaffe Hackerfunk landen direkt im Studio. Moment. So, sitzen bereits im Studio. Der Klammerwaffe Staran und ich unterrichten uns mal ein für den Hackerfunk. Hackerfunk jetzt.
Ja, das war das, was bisher in der Queue war, von den letzten 10 Minuten.
Wahnsinn. Ja, ich nehme mal den CD. Ich nehme mal den CD Player 2. Ja, eben, die Klön bei der Arbeit. Haha. Ja. So. Dann.
Neuer Versuch mit Musik.
Mhm. No Disc. Super. Das wird geil. Jetzt läuft die zum CD nicht. Das gibt's ja gar nicht. So. Ah, das ist nicht wahr, oder?
Jetzt. Doch noch klappt. So, und wir sind wieder da. Also, unser Thema. Heute dreht sich alles um etwas ganz, ganz Kleines, nämlich ums Microblogging. Was ein Blog ist, ganz kurz, das ist so eine Art wie ein Tagebuch im Internet, wo man halt so ab und zu mal irgendwas schreibt. Aber das sind dann eigentlich mehr halt ganzige Artikel. Man hat ursprünglich angefangen, so, dass man halt aus seinem Leben erzählt. Eben wie ein Tagebuch führt, ein öffentliches, aber ja, mittlerweile gibt es eine eigene Blogosphäre, wo Sachen, die in der Welt passieren, kommentieren und so. Naja. Und jetzt gibt es aber Microblogging und das ist ein bisschen, eben Micro heisst klein, logisch. Sprich, man beschränkt sich da bei einem Blog-Eintrag eigentlich auf 140 Zeichen, oder Axel, oder wie geht das genau?
Also die 145 Zeichen kommen daher, dass...
140, oder?
140, ja.
Ja.
Dass bei SMS, da kennt man eigentlich die 160 Zeichen. Die 160 Zeichen kommen aber vom GSM, 7-Bit-Zeichensatz. Wenn man das Ganze auf 8-Bit hochdreht, was so im Internet üblich ist, dann kommen auf die 140 Zeichen. Und so ist es wohl entstanden, weil die Grundidee war, dass man eventuell per SMS bloggen könnte.
Mhm.
Und der erste Anbieter in der Hinsicht, der solch einen Dienst angeboten hat, war eben Twitter. Mhm. Und bei Twitter kann man sich einen Account anlegen und konnte man früher eben per SMS an eine bestimmte Nummer eine SMS per SMS schicken, genau. Und die ist dann eben in einem persönlichen Microblog von dem Account dann aufgetreten. Und das konnten wiederum andere abonnieren. Einerseits auch eben wie normale Blogs per RSS-Feeds, aber eben auch per SMS. Das heißt, wenn jetzt der Venti einen Blog-Eintrag per SMS geschrieben hat, dann habe ich nachher auch eine SMS bekommen mit genau diesem Blog-Eintrag. So hat das Ganze angefangen. Mittlerweile sind auf Twitter so 3,5-4 Millionen Benutzer. Und ja.
Also relativ viele Leute eigentlich, wobei die vermutlich nicht alle aktiv sind.
Wie viele aktiv sind, ich glaube, außer Twitter selber weiß das wahrscheinlich keiner.
Sie sagen halt einfach, wir haben so viele Leute, die sich angemeldet haben, ja. Wobei es halt zum Teil Sendungen haben, wo dann halt einfach steht, dies ist ein Test oder sinngemäß.
Oder gar nichts drin steht. Also es gibt auch Leute, ja. die bloß anderen folgen, also andere abonniert haben, aber selber nichts schreiben, gibt es auch. Woran man merkt, dass es doch nicht ganz wenige sind, ist, dass Twitter immer wieder massive Lastprobleme hat, Performance-Probleme.
Ja, das ist ja ein bisschen so eine Geschichte eigentlich. Ja, wobei, ja, Twitter hat am Anfang, also ich bin ja eigentlich länger als du auf Twitter. So, ich hatte dich ja mehr oder weniger angesteckt damit.
Du hast mich breit geschlagen.
Ja, auf Twitter hast du am Anfang hast du auch können über Jabber, also Instant Messaging, twittern und Tweets lesen.
Zusätzlich zu einer SMS.
Zusätzlich zu der SMS, richtig. Du hast können auswählen, wo Tweets hin sollen, ob auf SMS. Es hat gemerkt, wenn du mit Jabber online gegangen bist, dann sind es nicht mehr die SMS gekommen, sondern eben in Jabber. Und wenn du offline gegangen bist, dann sind wieder SMS gekommen. Und wie wir alle wissen, SMS ist nicht unbedingt billig, vor allem wenn es dann massenweise geht und wenn du dann irgendwie ein paar 100.000 oder eben mittlerweile 4 Millionen User hast und die stellen das alle ein. Weiss man irgendwie, wie viele Nachrichten das da so täglich durchgehen insgesamt?
Wie viele? Ich habe keine Zahlen, aber ich weiß einfach, dass eines der großen Probleme für Twitter ist, es gibt eine sogenannte Public Timeline, also im Prinzip ein Feed mit sämtlichen Tweets, sämtlichen Microblog-Einträgen auf Twitter insgesamt von allen 4 Millionen Nutzern. Und sie haben einfach Probleme, die Daten schnell genug loszuwerden. Das heißt, es gibt Firmen, die zum Beispiel Suchmaschinen, es gibt Twingly, das ist so eine Blogging-Suchmaschine, die auch Microblogs unterstützt. Und die wollen natürlich alle Daten von Twitter haben, alle Tweets, die kommen von allen 4 Millionen Nutzern. Und eines der Probleme ist einfach, Twitter hat, ist, diese Daten in der Menge loszubekommen.
Also sie haben das Bandbreite-Problem, kann man das so sagen?
Ich weiß nicht, Performance, also ich glaube, die Server sind eher das Problem. Man spricht in dem Kontext gern Trinken aus dem Feuerschlauch, ist da das Stichwort. Also
Feuerwehrschlauch,
genau. Ja. Also muss man sich vorstellen, da kommt die Feuerwehr, hält einen so ein C-Rohr hin und dann trinkt man da raus.
Ja, Prost. So,
ja.
Prost und weg bist. Sehr schöner Vergleich. Gut, also sie haben Jabber gehabt und SMS. Und also das Erste, was nicht mehr gegangen ist, ist Jabber gewesen, weil sie dort ein massive Performance-Problem hatten, ich glaube, irgendwie mit dem Speicherverbrauch. Und es ist dann ihrem Status-Blog gestanden, sie sägen mit Hochdruck dran am Arbeiten und es ist eine Woche nicht gegangen, zwei Wochen, einen Monat, zwei Monate. Und ich glaube, nach irgendwie so einem halben Jahr ist es dann mehr oder weniger still unter den Tisch fallen lassen worden. Sprich, Jabber gibt es nicht mehr.
Also. Außer eben für Firmen, die an Twitter Geld zahlen dafür, dass sie Zugang zu diesem Feuerwehrschlauch bekommen. Die bekommen den Feuerwehrschlauch per Jabber, weil per RSS-Feeds wäre das überhaupt nicht mehr zu handhaben. Es geht nur noch Jabber ist ja wie Instant Messaging. Da sagt der Server, ich habe eine neue Nachricht, hier ist sie. Wenn man so RSS-Feeds abholt, dann sagt ja der Feedreader, ich hätte gern mal alle Nachrichten der letzten, die letzten 10 Nachrichten. Und wenn das die gleichen sind wie vor 10 Minuten, dann holt er halt die ganzen Nachrichten nochmal runter. Das heißt, das multipliziert das ganze Datenvolumen bloß noch.
Okay, macht auch nicht wirklich Sinn. Dann das Nächste, was nicht mehr, also was eingeschränkt worden ist, sind die Anzahl SMS. Das ist am Anfang unlimitiert gewesen und dann haben sie gemerkt, das kostet irgendwann doch ein bisschen viel. Man weiß ja nicht genau, was sie da für ein Abkommen gehabt haben. Es ist irgendwie eine Nummer in England, also 0044. Ist eingeschränkt worden auf 250 SMS pro Woche Und mittlerweile haben sie es aber komplett abgestellt, außer, glaube ich, noch in Amerika und eben England.
In und Indien, glaube ich, noch.
Indien auch noch.
Also richtig, dort haben sie es nicht, nicht abgestellt, sondern haben sie es irgendwann wieder angeschalten.
Okay, aber gibt es da einen Grund, oder?
Dort haben sie wohl entsprechende Verträge mit den Telefonanbietern, die ihnen ermöglichen, die SMS etwas günstiger loszuschicken, sozusagen Mengenrabatt.
Ah, okay. Ja gut, sie haben auch mal geschrieben, dass sie mit weiteren Mobilnetzanbietern weltweit am Verhandeln sind. Aber was daraus geworden ist, weiß man nicht so genau. Ja. Nun, Tatsache ist, dass so im Mai 2008, Mai 2008, wirklich massive Performance-Probleme hatten, auch dass die Webseite zum Teil nicht mehr erreichbar war.
Ja, oder eben den mittlerweile berühmt-berüchtigten Fail Whale gezeigt hat. Das heißt, man hat auf die Webseite irgendeine Seite auf der Twitter-Webseite angesurft und man bekam nichts anderes als einen weißen Wal, getragen von weißen Vögelchen auf hellblauem Hintergrund und einem orangenen Ozean. Und das Bild haben so viele Leute so oft gesehen, dass es einfach mittlerweile fast schon Kultstatus hat. Es gibt einen Fail Whale Fanclub unter failwhale.com.
Den wir auch verlinken, wie üblich.
Und es gibt T-Shirts mit dem Fail Whale und ja, also es ist.
Mausmatte habe ich schon gesehen.
Okay.
Ja, alles halt rund um den, also, den Fail Whale. Und genau eigentlich in diese Krise inne ist ein anderer Dienst gekommen, wo eigentlich das Problem nicht, so nicht direkt kann haben, nämlich Laconica, respektive hauptsächlich bekannt ist die Referenzinstallation Identica.
Genau, Laconica ist die Software, Identica ist der Dienst von der Entwicklerfirma von Laconica. Das ist ein Microblogging-Dienst wie Twitter. Mhm. Er hat Twitter auch technisch deutlich zum Vorbild, weil, sagen wir mal so, der Erfinder von der Software, der anfängliche alleinige Entwickler.
Der Evan Prodromou,
ja,
heißt der Mensch, ist aus Kanada.
Genau, aus Montreal, glaube ich.
Das weiß ich nicht
genau. Und er war ein sehr begeisterter Twitter-Benutzer, aber war überhaupt nicht begeistert davon, dass man, wenn man auf Twitter war, nur mit Twitter-Leuten, also mit anderen Leuten, die auf Twitter auch einen Account haben, ja, chatten, microbloggen, was auch immer konnte. Das ist irgendwie wie.
Ja, gut, ja. Wir greifen jetzt ein bisschen vor, um eigentlich einem von den Killer-Features von Laconica. Ich würde sagen, wir machen zuerst mal noch wieder ein Stück Musik, so der CD-Player dann will. und wir haben ja letztes Mal habe ich ja ein Stückchen gespielt von der Patent Ochsner. Unfreie Musik im Hackerfunk. Ja. Und das Stückchen ist dann zum Bones weitergegangen, an Kabis Podcast. Er hat gerade irgendwie eine ganze Folge Kabis Podcast gemacht und es ist einfach zu lang und zu viel, für dass ich jetzt da irgendwie einen Ausschnitt präsentieren könnte. Er hat so viel geschwätzt und so viel Musik gespielt. Ich tue es verlinken, ladet es euch ab. Er hat irgendwas gesagt, er hat etwa 6 Stunden daran geschafft und geschnitten, hauptsächlich auch darum, weil gewisse Amiga-Disketten nicht so recht haben funktioniert. Er hat also sehr viel Herzblut da drin gesteckt und das Endergebnis ist also wirklich, ja, es ist sehr unterhaltsam, ihm dazu zu hören. Und er hat das Stückchen jetzt weitergegeben und super, jetzt kommt es wieder zurück zum Hackerfunk, mehr oder weniger, nämlich an das Tiergeäx daran, oder?
Ja, ich habe den Podcast ja nicht gehört, aber ich höre keine Podcasts.
Was bist du für eine?
Ich höre Radio.
Ja, super. Wo ist der Unterschied? Egal.
Ja, jedenfalls habe ich das Stückchen zurückbekommen. Im Blog ist es auch schon erwähnt. Und ich habe die CD, die sechste CD in meinem CD-Regal und das sechste Stück davon. Ich habe es mitgebracht. Nicht nur das sechste Stück, sondern die ganze CD. Es ist vom Royal Philharmonic Orchestra London eine CD, so Best of. Und das sechste Stück dort ist Yesterday von den Beatles, aber eben als Instrumental. Und der Venti wird das jetzt spielen.
Das lernen wir jetzt mal los, ja.
Sofern der CD-Player tut. Er tut.
Was? Tönt. Wir hören uns nachher wieder.
Kikino, Klammeraffe Hackerfunk. Viel Spaß on air. Netzturbine. Hast du mit in Klammeraffe Ventus and Klammeraffe Xarans Hackerfunk? Kikino, Klammeraffe hast du mit, also in Klammeraffe Ventus and Xarans Klammeraffe Hackerfunk. Kikino, Klammeraffe Hackerfunk. Atlas yesterday.
Ja, das war der Rest von der letzten Viertelstunde, was so reinkam an Meldungen an den Hackerfunk-Account auf Identica.
Okay, müsst vielleicht den Leuten mal sagen, wie sie auch können, mitschwätzen.
Ja, wer auf Identica einen Account hat.
Ja, oder Laconica generell.
Oder Laconica generell kann @hackerfunk abonnieren. Hackerfunk auf Identica, http://identi.ca/hackerfunk. Dort auf Subscribe oder Abonnieren klicken. Und dann kann man dem @hackerfunk etwas schicken und das kommt dann bei uns in der Sendung.
Also ich glaube, er schwätzt auch alles, was er generell gehört über seine Friends. Also sobald man ihn abonniert, abonniert er einem auch.
Ja.
Haben wir jetzt extra für die Sendung so eingerichtet. Es gibt auch für die Leute, die schon Identica kennen, es gibt auch eine Gruppe Hackerfunk. Ja, wir kommen jetzt eigentlich gerade mal zu den Features, was Microblogging so alles kann. Du hast vorher gesagt, mit @-Zeichen. Also grundsätzlich mal das Feature ist eben, man kann übers Web schreiben, was man gerade macht. So zum Beispiel, ich sitze im Studio 1 von Radio Lora in Zürich und moderiere eine Radiosendung. Gut, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe eigentlich nur zu tun mit dem Mischpult, vor allem wenn der CD-Player mal wieder spinnt, dass ich nicht auch noch dazu komme zum Twittern oder wie sagt man bei Identica eigentlich? Dente?
Ja, im Englischen ist es zumindest, der Tweet ist dann der Dent auf Identica, aber...
Also so eine Delle, ja toll, naja, Microbloggen.
Ja.
Dann eben das nächste Feature ist, man kann jemandem antworten. Wenn jetzt, sagen wir, ich schreibe, ich sitze im Radio Lora Studio, kannst du schreiben?
@venti. Das kommt wohl eher so aus den, ich weiß nicht, aus der Webforum-Ecke, wo diese Schreibweise mit dem @ vorne dran.
Ja, es gibt auch Leute, die es im IRC machen, sogar im Chat.
Aber, okay.
Es ist halt so.
Es ist einfach eine Syntax, um jemanden anzusprechen. Und bei Twitter und eigentlich allen anderen Microblogging-Diensten auch, wird das interpretiert als, man spricht diese Person an. Es gibt dann normalerweise im Webinterface einen Link auf den vorherigen Tweet der Person, damit man sozusagen nachlesen kann, worauf die Antwort war, wenn man es nicht selber gelesen hat vorher.
Ja, ist allerdings nicht immer so ganz nachvollziehbar. Also, weil es ist nicht so wie bei E-Mail, wo es eine Message-ID und in Reply to Message-ID hat, sondern... Ja.
Es geht pauschal auf den letzten Tweet oder Dent derjenigen Person, was nicht immer sehr akkurat ist.
Genau, was auch noch erwähnenswert ist, am Anfang hat das Twitter... man hat es können nie schreiben, natürlich, weil ist halt auch einfach Teil von der Nachricht. Aber sie haben das nicht wirklich ausgewertet und haben dann irgendwann gemerkt, hey, die Leute benutzen das wirklich, um einander so ansprechen. Also warum programmieren wir das nicht, dass es gerade entsprechend das verlinkt, dass man es kann anklicken auf der Webseite und dann auf dem seine Twitter-Page kommt. Und Identica hat das natürlich auch. Ja.
Wobei eine gute Frage ist eigentlich, ob das... den Fakt, dass Twitter eigentlich auch sehr viel zum, sagen wir mal, Chatten benutzt wird, nicht noch verstärkt hat.
Das ist gut möglich, ja, mittlerweile. Also ich weiß nicht mehr, wie es auf Twitter ist. Ich benutze Twitter nicht mehr wirklich. Es ist mir nur noch so bei mir, dass Identica Nachrichten auf Twitter überall weitergeleitet werden. Naja. Aber auf Identica ist es wirklich so, dass es ein grosser Teil, ich sage jetzt mal über 80%, ist gechattet. Aber es ist ja nichts Schlechtes.
Ja,
grundsätzlich. Es ist halt Kommunikation, oder? Und Microblogging ist ein eigenes Medium, ein neues Medium in dem Sinn, wenn man so will, wo ein Haufen Möglichkeiten hat. Und das ist ja jetzt eigentlich das Ziel von dieser Sendung, um das ein bisschen erklären. Wenn noch nicht mehr ganz eine halbe Stunde Zeit. Schauen, also, wie weit wir kommen.
Also einer der Punkte beim Microblogging, der vom Chat sehr abweicht, insbesondere vom Instant Messaging als solches, ist, dass eben fast alles, was man da tweetet, dentet, wie auch immer, publik ist. Das heißt, man kann es auf einer Webseite nachlesen, man kann es im RSS-Feed nachlesen. Jeder, der Lust hat, kann reinschauen.
Und ja, aber bei Twitter kannst du deine Updates sperren. Und so, zwar so, dass nur die Leute, die dich abonniert haben, das können lesen. Das geht bei Identica noch nicht.
Damit ich weiss. Stimmt.
Aber sobald jemand einen Bug-Report, einen Bug-Eintrag schreibt, wird das wahrscheinlich angeschaut. Weil es ist ja schön, Identica ist Open Source.
Es ist freie Software, es ist Open Source Software. Jeder kann sich die Software Laconica herunterladen, selber einen Server installieren. Sie sind momentan gerade dabei, sogar einen webbasierten Installer zu machen. Das heißt, wenn man irgendwo ein Hosting hat, wo man einfach nur ein PHP hochladen kann, dann kann man über ein hochgeladenes PHP-Skript die Sachen installieren.
Richtig, ja, aber du hast es angesprochen. Du greifst wieder mal vor, aber das macht nichts. Es ist vernetzt. Also es ist nicht wie Twitter eine Webseite.
Ja,
das also nicht ein monolithischen Service, sondern es ist verteilt.
Das ist das, was Evan sehr gestört hat an Twitter. Es ist, ja, wie du schon so schön sagst, monolithisch. Man kann bei Twitter nur mit anderen Twitter-Benutzern chatten, microbloggen, was auch immer. Und das wird gern verglichen mit, sagen wir mal, AOL vor 15 Jahren. AOL oder CompuServe oder noch länger, ich weiß es nicht mehr. Damals konnten AOL-Benutzer hatten E-Mail, aber AOL-Benutzer konnten per E-Mail nur andere AOL-Benutzer anschreiben. Genauso konnten CompuServe-Benutzer nur andere CompuServe-Benutzer per E-Mail anschreiben. Und heute kennt man das eigentlich, egal wo man seine E-Mail hat, ob jetzt beim Arbeitgeber oder bei GMX oder bei seinem Internet-Provider.
Ja, oder seinen eigenen Mail-Server.
Oder seinen eigenen Mail-Server.
Oder bei dem von einem Kollegen.
Womit wir auch unsere beiden Personen als Beispiele genommen hätten. Genau. So kann man mit jedem anderen, der auch eine E-Mail-Adresse hat, einfach kommunizieren. Und das geht bei Twitter nicht. Das geht auch bei anderen Diensten wie Plurk oder JQ nicht. Bei Identica geht das. Identica-Benutzer können mit Benutzern auf jeder anderen Laconica-Installation oder jeder anderen Installation, die das gleiche Protokoll unterstützt. Es gibt mittlerweile, glaube ich, noch zwei andere Programme, die das können. Kommunizieren. Sie können die Nachrichten abonnieren von anderen Laconica-Servern, zum Beispiel von bleeper.de. Das ist die größte der größte Laconica-Server in Deutschland. Es gibt Switcher.at, das ist ein Server in Österreich.
Ja, es gibt der vom Leo Laporte. Die Leute, die über Podcasts hören und vor allem amerikanische Podcasts, werden den sicher kennen. Von This Week in Tech oder auch wie heißt der Open Source? Floss Weekly, Free Libra Open Source Software, mit Randall Schwartz. Ja, und er hat den Evan Prodromo mal interviewt, eben im Rahmen von dem Podcast Floss Weekly. Und hat eigentlich, während er im Podcast ist, hat er angefangen, Laconica zu installieren. Also ich muss mal schauen, ob die Folge noch online ist. Wenn ja, dann werde ich die verlinken. Die Leute unter unseren Hörerinnen und Hörern, die Englisch können, hört euch das an, wenn ihr nicht wirklich so bewandert sind in Sachen Software und so. Das ist so genial. Der Leo ist einfach, das ist cool. Irgendwie. Ich kann es nicht anders sagen. So eins von meinen Vorbildern. Ja.
TwitArmy heisst, glaube ich, deren Server.
Army.twit.tv ist im Sinne, ja. Wir können ja, es gibt eine Liste bei Laconica und die wir dann auch verlinken. Wir haben ja auch schon selber mal angefangen, also du hast angefangen, selber einen aufzusetzen, aber es ist noch nicht so ganz.
Ja,
es hat irgendwie da noch Probleme gehabt, glaube mit der Linux-Distribution und so.
Das Problem war im Prinzip ein Bug, der nur unter 64-bitigen Linux auftrat und der ist noch nicht so hundertprozentig behoben in manchen Distributionen.
Okay, gut. Wir sind böse abgeschwenkt. Wir sind auch immer noch bei den Features gewesen. Nämlich gibt es auch noch Tags.
Tags, ja.
Tags mit dem Gartenhakzeichen.
Gartenhak, Doppelkreuz, Fiss, wie auch immer du es
nennen magst. Raute, wie auch immer, ja. Da gibt es dann auch auf der Webseite, also jetzt unter identi.ca/fenty, bei mir zum Beispiel, gibt es die Tag-Cloud und ich glaube, ein Tag von mir ist irgendwie 400 Millionen Euro. Wenn so 400 Millionen Euro Ideen gesammelt sind, kann man anklicken, darf man gerne umsetzen, wenn man will. Falls es funktioniert, würde ich mich freuen, wenn mir mal jemand ein Bier ausgibt. Ja.
Ja, im Prinzip kann man jedes Wort, das man irgendwo in so einem Tweet oder Dent drin hat, mit einem Doppelkreuz oder Gartenhaken, das davor setzen. Und zumindest bei den Laconica-Installationen, also bei Identica und Bleeper und Co., gibt das dann auch einen Link, der direkt dann eben auf die automatisch gesammelten Dents mit diesem Tag verweist.
Genau, in chronologischer Reihenfolge, wie alles.
Ja.
Ja.
Und bei Twitter, wenn man es dort machen will, muss man auf hashtags.org gehen. Die sammeln das. Die sitzen da an dem berühmt-berüchtigten Feuerwehrschlauch und versuchen, das da rauszufiltern.
Okay, gut. Dann gibt es etwas auf Identica, wo Twitter nicht haben. Das sind Gruppen.
Ja.
Und das ist, finde ich, persönlich richtig geil. Das Feature. Die fangen mit dem Ausrufezeichen an. Jetzt gibt es zum Beispiel eine Gruppe Hackerfunk, wo ich eigentlich so ein paar Sachen nie geschrieben habe. Und wenn ihr auf Identica seid, dann tretet doch dieser Gruppe bei. Und ihr könnt dort prima mir Feedback geben. Auf die Sendung zum Beispiel. Das ist ja eh immer noch so ein offener Punkt im Hackerfunk generell mit dem Feedback. Ich habe auch keine Mailadresse. Schande über mich. Ja. Aber dort. Ja, das ist mal die erste Möglichkeit. Ich schreibe dort auch rein, wie es geht um die Planung rund um den Hackerfunk, wie es steht und so, was alles passiert etc., wenn der Podcast online ist zum Beispiel und so weiter. Es gibt aber auch noch andere Gruppen, wie zum Beispiel Linux, wo irgendwelche Linux-Fragen kommen und man kann dann eine entsprechende Antwort geben darauf. Und eine von diesen Gruppen, die ich persönlich zwar nicht abonniert habe, die ich aber auch ab und zu überkomme, ist LazyWeb und ich komme irgendwie nicht recht raus. Axel, weißt du ein bisschen mehr, was das damit zu tun hat?
Ja, LazyWeb. Die Idee ist im Prinzip, dass manche Leute sind faul. So faul, um irgendwas, zu ergoogeln. Sie fragen lieber das Lazy Web, das auch faul ist. Und wenn einer zufälligerweise weiß, sie stellen ihre Frage einfach der Welt. Und wenn irgendjemand aus der Welt zufälligerweise antwortet, haben sie Glück gehabt. Und die Lazy Web-Gruppe ist im Prinzip genau das. Früher hat man das im Blog gemacht, so Dear Lazy Web, do you know, bla Fasel. Mhm. Und das Medium Microblogging ist einfach viel schneller als Blogs. Die Antworten kommen da einfach zum Teil nach wenigen Sekunden, zum Teil zwar auch erst nach einer halben Stunde. Mhm. Aber ich habe heute eine Perl-Frage gehabt, habe die dem lieben LazyWeb gestellt und anderthalb Stunden später hatte ich die Antwort.
Alles in 140 Zeichen?
Alles in 140 Zeichen.
Wow, Wahnsinn.
Meine Frage war auch nur, wie heißt das passende Perl-Modul für diesen Zweck? Aber ja.
Ja gut, es ist halt fast für dich kurz, oder?
Ja.
Das Ganze. Aber das ist ein eigenes Medium. Und die Beschränkung, die künstliche Beschränkung auf 140 Zeichen muss nicht zwingend schlecht sein. Ich meine, wir beide kennen Leute, wo da wahrscheinlich eher Mühe hätten, irgendwie ihre Gedanken in 140 Zeichen zu pressen.
Also ich habe Mühe. Hackerfunk-Lazyweb basiert auf einer Webseite, in der man die meinen Autoren Sachen fragen konnte, nachzulesen per Wikipedia. Okay.
Also läuft immer noch. Okay, gut.
Also Rebugger hat uns da gerade gesagt, dass LazyWeb auf einer Webseite basiert, in der man die beiden Autoren Sachen fragen konnte und das Ganze kann man nachlesen auf Wikipedia. Wir verlinken dahin.
Auf jeden Fall.
Danke.
Ja, und dann das letzte Feature, das ich jetzt da noch aufgeschrieben habe, sind Direct Messages. Also das ist das, was dann eben nicht öffentlich ist oder nicht öffentlich sein soll.
Genau, also eben alle normalen Messages gehen erstmal in die Public Timeline, in die eigene Timeline, in die von den Freunden, die einen abonniert haben. Mhm. Es gibt eben auch Direct Messages, das ist sowas wie, eher wie Instant Messaging. Also wenn man damals per SMS konnte man halt für Direct Message ein D, Leerzeichen und dann den Nickname desjenigen. Also ich konnte schreiben D, Leerzeichen, Venti. Und dann ging die SMS erstmal zu Twitter und von Twitter dann auf Ventis Natel. Und
Handy,
ja.
Ja, ja, Natel, ja, gut. Ja. Für unsere deutschen Zuhörer, das Natel ist ein Handy. Kommt von Nationales Autotelefon, ist ein eingetragenes Warenzeichen von der Swisscom. Mittlerweile aber ein verselbstständigter Begriff, weil ein Handy ist eigentlich auch gleichzeitig ein Abwaschmittel von der Migros. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Es geht um Mobiltelefon.
Genau. Und später, als SMS abgeschafft wurde, ging das halt nur noch von Webseite zu Webseite. Identica kann das mittlerweile auch. Es gibt noch einen netten, wie soll man sagen, nette Anekdote dazu. Und zwar, das Zeichen, um eben Zeichen zu sparen, war nur ein D. Also man hat D, Leerzeichen, Benutzername gegeben.
Aber man hat dann immer noch 138 Zeichen gehabt zum Schreiben.
Schon, aber viele Leute, weil es ist ja die Abkürzung für Direct Messaging, oder Direct Message, haben DM-Leerzeichen geschrieben. Was zur Folge hatte, dass das gar nicht als private Nachricht an eine Person ging, sondern in der Public Timeline landete. Und das ist so vielen Leuten passiert, dass es eine Webseite gab, dmfail.com, die diese ganzen Meldungen gesammelt hat und publiziert hat, so bewusst darauf hingewiesen, so ungefähr wie wenn man eine E-Mail bekommt, Person XY möchte diese E-Mail zurückziehen, dann liest man sie erst recht.
Ja gut, das ist auch so eine, ja, richtig, also es ist eigentlich ein Vorläufer von wikileaks.org und so. Das kann man vielleicht nicht so ganz vergleichen, weil Wikileaks hat doch politische Brisanz.
Ja.
Aber das gehört jetzt nicht dahin.
Ja.
Okay, gut, dann eben das Killer-Feature überhaupt ist echt Vernetzung. Das heisst, man kann eben von einer Laconica-Installation auch Leute abonnieren auf einer anderen Laconica-Installation. Wie ist das eigentlich mittlerweile, das, was mich persönlich immer gestört hat, ich habe es aber nicht mehr wirklich weiterverfolgt, ist, man hat können zwar Leute von anderen Servern abonnieren, aber nicht ababonnieren. Also man ist die quasi nicht mehr los geworden.
Ja, das Problem besteht nach wie vor, ist aber durchaus bekannt.
Okay.
Der Punkt ist, es ist kein Fehler in der Software, es ist ein Fehler beim Design des Protokolls zwischen diesen Installationen. Das heißt, die Server sprechen untereinander, und mit einem bestimmten Protokoll, das nennt sich Open Microblogging, OMB. Und in der Version 0.1, die momentan aktuell ist, gibt es keine Möglichkeit, andere Leute zu deabonnieren. Und das ist aber eines der Features, was garantiert in der Version 0.2, die zurzeit in der Entwicklung ist, kommen wird.
2.0 meinst du? 0, weil sie sind ja mittlerweile bei 0.8, glaube ich.
Nein.
Also vom Open Microblogging,
genau.
Wie heißt?
Open Microblogging Protokoll ist bei Version 0.1 noch nach wie vor.
Aha.
Laconica, die Software, ist bei Version 0.7.1 oder 0.7.2 und 0.8 ist in Entwicklung.
Mhm.
Und
ist samt und sonders in PHP geschrieben?
Ist in PHP geschrieben. Manche Leute mögen sagen, PHP, das ist irgendwie das Basic des Webs. Und in PHP gibt es eigentlich nur Schrott, aber der Hintergrund ist, PHP läuft bei fast jedem Host. Und das war eines der Ziele von Evan Prodromo, dass eben die Software überall leicht zu installieren ist.
Ja, aber es ist ja Open Source und sowohl das API, also das Programmierschnittstelle, man muss selber studieren, wie das auf Deutsch heisst, ist dokumentiert und es müsste eigentlich kein grosses Problem sein, dass jetzt in einer anderen Programmiersprache, also in Perl oder Python oder was man dann will, zu implementieren.
Also es gibt mindestens zwei andere Programme, die dieses Protokoll auch sprechen mittlerweile, sind allerdings lange noch nicht so verbreitet.
Also Server.
Serverprogramme. Weil
Anwendungen, die darauf zugreifen, gibt es schon relativ viel.
Ja, die gehen aber auf die von Twitter ursprünglich entwickelte API, Application Programmers Interface, glaube ich, zurück und greifen dort zu.
Mein Laptop meldet, dass er bald keinen Strom mehr hat, ne? Mal schauen. Es läuft dann langsam Zeit, ich lege davon.
Ja,
Clients. Clients, genau. Also man kann zum einen mit einem gewöhnlichen Webbrowser darauf zugreifen. Das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute machen. Wie meine ich das noch? Also bei Twitter ist es schon so, oder? Wobei die Kundschaft, sage ich mal, bei Twitter leicht eine andere ist als bei Laconica. Bei Laconica habe ich irgendwie das Gefühl, dass dort viel mehr Tech-Geeks und Nerds noch sind und Twitter halt eher so die Blogger.
Twitter ist definitiv Mainstream.
Ist ja langweilig.
Ich denke auf Identica und...
Twitter ist schon recht.
Auf den Laconica-Instanzen, zum Beispiel bei Pleeper oder Switcher.at, ich denke, das sind vor allem Lokalmatadoren. Während auf Identica die halt mit als erste da waren. Das war die erste Open-Source-Implementation von so einem Microblogging-Dienst. Dort sind natürlich recht viele Twitter-User hingewandert, die im zweiten Leben halt auch Open-Source-Fans sind. Mhm. So ging es mir. Ich habe eigentlich Twitter den Rücken gekehrt, wo ich gehört habe, da gibt es sowas bloß in Open-Source und frei.
Ja, ist mir auch ein bisschen so gegangen. Vor allem mich hat das fasziniert, dass es vernetzbar sein soll. Das ist das, was mich dann vor allem interessiert hat. Das ist am Anfang zwar noch nicht so richtig gegangen. Und ich habe dann aber, was dann angefangen hat, klappen bei einzelnen Installationen. Also es war dann so der Zeitpunkt gewesen, wo die eine Installation das können, also Identica hat es können, weil die immer quasi die neueste Software, die neueste Version von der Laconica Software drauf hat. Aber bei zeitgeist.net zum Beispiel ist es noch nicht gegangen, bei Bleeper ist es nicht gegangen, dann habe ich dort angefangen, Leute zu abonnieren. Ja, und irgendwann hat irgendeine, ich weiß nicht, hat Rappel gehabt oder so, irgendeinen Beruf gehabt mit ihrem Freund und die hat angefangen, virtuell umeinander zu schreien und ich habe dann gemerkt, ich werde die nicht los, also ich kann sie nicht ababonnieren, weil die auf einem anderen Server hocken. Und dann hat es mich dann doch ein bisschen angefangen zu stören. Ja, nun, auch ein bisschen Idealismus, also ich habe sie dann einfach ignoriert und die hat sich dann auch irgendwann wieder beruhigt. Zum Glück.
Ja, wie gesagt, das Ganze ist in einem, ich will nicht sagen im Flux, aber unter sehr starker Entwicklung. Also es gibt regelmäßig neue Features, eben die Gruppen kamen jetzt irgendwie im Januar dazu. Mhm. Die kommen ursprünglich, glaube ich, von Plurk oder wie auch immer man das nennt. Dort ist die Idee aufgekommen mit den Gruppen. Mhm. Und jetzt sind sie momentan dabei, die nächste Generation vom Protokoll zu entwickeln. Und ich weiß nicht, so einmal im Monat, würde ich sagen, kommt ungefähr eine neue Version raus. Mhm.
Richtig, und es gibt auch, du bist ja, ja, wir müssen jetzt halt schauen, wie viel wir nachher erzählen davon. Du bist ja auch auf der Microblogging-Konferenz in Hamburg im Januar, Ende Januar.
Das war auch recht interessant. Es war zwar auch einiges dabei, was nicht so toll war, nicht so interessant. Aber zum Beispiel gab es dort auch...
Der Twitter-Teil?
Nein, weniger der Twitter-Teil als...
ja,
als der Firmenteil, der war für mich weniger interessant.
Okay, ja gut, irgendwie gibt es halt immer Leute, die dann meinen, ja, man könnte da irgendwie Geld verdienen. Ich kann mir das eigentlich nicht so recht vorstellen, weil in 140 Zeichen du bringst nicht noch wirklich viel Werbung rein. Und wie willst du sonst, gerade bei Identica, wie willst du Geld verdienen? Es gibt mittlerweile so viele Installationen, weil Benutzung ist kostenlos. Also du zahlst nichts dafür und du kannst sie ja selber einrichten. Genau gleich wie heutzutage. Wer zahlt heute noch für einen E-Mail-Account? Ich kenne ehrlich gesagt niemanden.
Also zumindest bei Twitter ist es ein recht großes Geheimnis, wie sie Geld verdienen wollen.
Wissen Sie das selber?
Sie behaupten, sie wissen es, aber sie sagen es noch nicht und die Änderungen werden irgendwann da sein. Es wird sich nichts ändern an der Benutzererfahrung, also User Experience, aber was sie genau machen wollen, man weiß es nicht. Mhm. Bei Identica ist es recht klar, wie Evan Geld verdienen möchte und auch tut. Es ist Open Source Software. Er verkauft im Prinzip sein Know-how. Das heißt, er macht Installationen für Firmen, die sich das nicht selber zutrauen, aber eine haben möchten. Mhm. Er hilft anderen Firmen bei ihren Installationen, wenn sie da Probleme haben. Er implementiert Features, die gewünscht sind, aber nicht bei ihm ganz oben auf der To-Do-Liste. Und er macht Hosting, hatte ich schon erwähnt. So will er sein Geld damit verdienen und das scheint gut zu klappen.
Okay.
Zum Beispiel in der Open-Source-Welt recht bekannt ist SourceForge. SourceForge bietet seit kurzem an, sämtlichen Projekten, die dort gehostet sind, auch eine Laconica-Installation zu installieren. Und
oho.
Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Projekte dort sind, aber es ist ein Großteil. Ja,
ein paar.
Und auf der anderen Seite gibt es Firmen, die dadurch, dass sie einen Twitter-Account haben, Geld verdienen. Man weiß von Dell, dass sie... Sie haben einen Account, über den erzählen Sie irgendwelche Schnäppchen oder günstigen Angebote und haben irgendwie, ich weiß nicht, wo habe ich es? Ich habe es gerade nicht offen. 1500 Follower, also Leute, die diese Nachrichten von Dell auch lesen. Mhm. Und Wired hat geschrieben, dass Dell damit mit dieser Aktion ungefähr eine 500.000 US-Dollar zusätzlichen Umsatz gemacht hat.
Das heisst, da liegt eigentlich schon noch ziemlich Geld drin, wenn man es richtig macht.
Ja.
Und ja, ich denke gerade für Dell wäre es dann interessant, eine eigene Laconica-Installation zu haben, zum Beispiel.
Möglich, weiß ja. nicht, ja.
Na gut, das müssen die Marketingverantwortlichen auch wissen. Also, was eigentlich schon relativ lang geht, wo ich mal drüber gestolpert bin, und die Idee, das ist eigentlich eine Hardware-Bastelei. Es gibt eine Firma, die stellt so Sensoren her, wo man kann bei einer Topfpflanze in die Erde stecken, und das nennt sich Botanical. Und im Wesentlichen ist es dann so, dass die Pflanze anfängt twittern oder denten. Sie hätte jetzt gerne mal wieder ein bisschen Wasser, man soll sie wieder gießen, bitte. Und also auf der Webseite ist das auch beschrieben, wie das geht. Ich denke, wenn man mit einem Lötkolben umgehen kann dann, und ein bisschen programmieren kann, dann kann man sich auch sowas selber noch bauen. Ich glaube, sie haben aber auch fertige Bausätze, die man kann kaufen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, ich hoffe, ich das auf jeden Fall auch verlinken. Wie immer auf www.hacker.ch.
Ja.
Und was, also ganz kurz noch, was es auch noch gibt, was aber weniger mit Geld verdienen zu tun hat, sind Twitter-Lesungen.
Ja, also, Twitter-Lesung ist eigentlich, sagen wir mal, just for fun. Leute, die auf Twitter nette Nachrichten sehen, merken sich die oder sammeln die und geben die dann einfach auf einem Real-Life-Event. Lesen Sie die vor, mit entsprechender, sagen wir mal so, Dramatik zum Teil auch. Also ich war auf der Microblogging-Konferenz, kurz am Tag vorher gab es abends noch eine Twitter-Lesung in Hamburg und dort gab es zum Beispiel eine Kategorie Famous Last Tweets.
Okay.
Und das war wirklich lustig. Also ich hatte es mir recht ernst vorgestellt, so wie eine Buchvorlesung oder so, also Buchlesung oder sowas vom Autor. Aber nee, das war richtig lustig und die Leute hatten Spaß und es war gut präsentiert, so mit Beamer. Man hat dann wirklich einen Screenshot von diesem Tweet auch gesehen. Und auch in dem Kontext lustig, twitgrid.de, das ist mehr so wie Buchkritiken, bloß tun sie halt Tweets durchnehmen und das ist dann auch ein bisschen mehr als 140 Zeichen. Und auch
also,
nicht ganz.
Also ich schrieb irgendwas und die nehmen das dann
auseinander.
Literar.
Ja. Die nehmen in, weiß nicht, 2000
das
Zeichen.
Ist ja krank.
Es ist einfach auch nur just for fun und lustig.
Ja, klar, ja, okay. Aber es ist dann schon ziemlich krank irgendwie.
Ja.
Gut, so, ja. Es geht schnell, viel zu schnell gegen den 8 zu. Das heisst, unsere Sendezeit ist schon fast aufgebraucht. Wir hätten noch viel, viel können erzählen zu dem Thema. Zum Microblogging. Oft haben wir euch, falls ihr noch nicht drauf sind, können lustig machen. Wie sieht es aus mit der Q? Läuft noch was?
Läuft noch. Also wer jetzt noch was sagen will, hat noch wenige Sekunden Zeit.
Mhm. Ansonsten, der Hackerfunk ist wieder auf Sendung im April. Und zwar am Samstag, den 4. April 2009, wieder am 7. Abend. Jetzt, und jetzt nach uns kommt, es hat mal wieder kein Programmzettel hier.
Den hier?
Nein, es ist ein A14. Naja, egal, also es kommt irgendwie, ich glaube, wie es uns gefällt oder so. Irgendwas von der Schwule oder von der Lesbe. Wie immer, naja.
Jetzt geht's rund gerade.
Ja, jetzt fängt es an, oder? Die ganze Sendung durch ist nicht gekommen. Naja, gut. Wir schließen ab noch mit einem Stück. Respektive so lange, wie es halt noch geht. Das ist O2 mit dem Remix vom Ocean Loader. Und wir verabschieden uns. Wir gehen jetzt nachher noch etwas nachgessen. Und wenn ihr wissen wollt, wo wir sind, und falls ihr auch noch reinschauen wollt, natürlich tun wir das vom Microbloggen auf identi.ca/fenty oder identi.ca/xtaran. Und wir können sie auch an die Gruppe schreiben, an die Hackerfunk-Gruppe. Wenn ihr vorbeikommt, gebt einfach noch schnell Antwort, damit wir wissen, ob jemand kommt. Ja, wenn wir im Grossraum Zürich sind, dann nachher können wir warten, weil sonst sind wir dann unter Umständen halt wieder weg.
Das war's.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Tschüss.
Ciao miteinander.